Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel Sein, dem psychologischen Podcast rund um die Themen Sensibilität und Begabung und den damit einhergehenden persönlichkeitsbedingten Eigenschaften. Mein Name ist Britta Sperling, ich bin Psychologin und Musiktherapeutin und freue mich, dass du heute dabei bist. Wir haben uns nun bisher mit Phänomenen beschäftigt, die auf mentaler und emotionaler Ebene so im groben oder im weitesten Bereich sich so unter dem Begriff dysregulierte Stressfunktionen einordnen lassen. Also alles, was so mit eben Angst und überhöhter Erregbarkeit, aber auch Depression, Traumafolge oder Erschöpfungssyndrom zu tun hat, was also zu einer Dekompensation des Stresshormonsystems führen kann. Das waren Themen der vergangenen Folgen. Und nun wollen wir noch ein bisschen weiter eintauchen so in die Frage, was gibt es sonst noch für Phänomene oder Erscheinungsformen, die in ganz engen Zusammenhang mit den Themen Hochsensitivität und oder Hochbegabung stehen können und die eben bei Nichtkenntnis oder nicht genau durchgeführter Differenzierung auch zu dem führen können, was wir als Fehldiagnosen bezeichnen. Und die heutige Folge dreht sich um den sogenannten Asperger-Autismus, beziehungsweise der Begriff wird nicht mehr so verwendet, sondern es geht um die Autismus-Spektrum-Störung in dem Bereich Asperger. Und hier sprechen wir mit Blick aus der Praxis besonders über Kinder, die in solchen Bereichen eben Auffälligkeiten zeigen oder auffällig werden und die dann diagnostisch vorstellig werden in Folge, damit bestimmte Schwierigkeiten besser eingeordnet werden können und die dann eben bei Nichtkenntnis der Zusammenhänge, was eine ja besonders hohe intellektuelle Begabung angeht, durchaus mal fehldiagnostiziert werden können und was dann wiederum verheerende Konsequenzen haben kann. Von daher soll es heute besonders darum gehen, was ist eigentlich das sogenannte Asperger-Syndrom, wie ist das zu erkennen oder wie zeigt sich das phänomenologisch, aber eben auch vor allem um die Frage, wo sind Überschneidungen oder gemeinsame Phänomene zum Bereich reiner Hochbegabung und wo aber eben auch unterschiedliche Symptome bzw. Merkmale, die auch dann bei Kenntnis gut zu erkennen sein sollten. Wie gerade zu Beginn schon gesagt, ist seit des Vorliegens der neuesten Version des Diagnostischen und Statistischen Manuals des DSM, inzwischen in der fünften Version, der Begriff des Asperger-Syndroms oder der Diagnose abgeschafft worden und wir sprechen jetzt nur noch von der sogenannten Autismus-Spektrum-Störung. Das heißt, wir haben hier auch diese Vorstellung, dass eben ja phänomenologisch sich Phänomene auf eine Art Kontinuum zeigen können, das heißt mit unterschiedlichem Schweregrad und unterschiedlichem Ausmaß von Ausprägungen, von Symptomen oder Merkmalen. Und deshalb sprechen wir jetzt eben, wenn wir über das Phänomen Asperger sprechen, immer von der sogenannten Autismus-Spektrum-Störung. Und hier sind zwei ganz zentrale Kernmerkmale. Und zwar das eine ist der Bereich soziale Kommunikation, also alles, was so mit Interaktion, Beziehungsfähigkeit und so zu tun hat, ist hier eben in dem Bereich Auffälligkeiten. Und als zweites die sogenannten sich wiederholenden oder auch repetitiven Verhaltensweisen, also sowas wie kleine, ja fast schon Ticks oder eben immer wiederkehrende Muster. Und zusätzlich wird dann eben noch geschaut, wie es eben mit der Sprache und der Intelligenz eigentlich auch aussieht. Wenn vom frühkindlichen Autismus gesprochen wird, das ist ganz, ganz wichtig, haben wir immer auch eine allgemeine Entwicklungsverzögerung, die diagnostizierbar und beobachtbar ist. Das ist das, was beim Asperger, also dieser so leichteren Ausprägung eben nicht vorhanden ist. Dort ist meistens eine recht altersgerechte sprachliche und kognitive Entwicklung beziehungsweise eben auch häufig eine sogenannte hochfunktionale Entwicklung, die dann eben auch mit besonders hoher Intelligenz einhergehen kann. Das Verhältnis von Jungen zu Mädchen ist sehr unausgeprägt, also es sind wesentlich mehr Jungen betroffen und werden auch häufiger erkannt. In einer Quelle habe ich dieses Verhältnis von 8 zu 1 gefunden, also auf 8 Jungen kommt ein Mädchen. Und ja, man kann wirklich, das ist auch nachgewiesen, dass es eben Zusammenhänge zwischen Hochbegabung und dem Autismus-Spektrum eben auch gibt. Also haben viele Menschen, die Asperger-Symptome aufweisen, eben auch eine Hochbegabung, die sich nachweisen lässt. Und ja, andersrum gibt es eben auch bei vielen Hochbegabten Asperger-Phänomene. Trotzdem muss sich natürlich immer ganz explizit und ganz genau die Frage gestellt werden, ab wann ist wirklich eine Diagnose gerechtfertigt oder wirklich eine Störungsdiagnose auch indiziert? Und was wird damit auch bezweckt natürlich? Und da sind wir eben dann bei diesem Thema Fehldiagnosen. Man muss immer bedenken, dass so eine Diagnose natürlich erstmal als Ziel und Sinn und Zweck eben erfüllt, zu wissen, mit was für einem Phänomen man es zu tun hat und natürlich auch, um entsprechende Interventionsmöglichkeiten eben auch anzubieten und herauszuarbeiten. Aber so Diagnosen können eben darüber hinaus auch, ja, ich nenne es mal, psychologische Funktionen erfüllen, wenn man sich das vorstellt, dass also in einem Schulsystem, in dem ein Kind eben aus der Reihe fällt oder sehr auffällig ist oder ja auch offensichtlich Leidensdruck hat, dass natürlich Eltern, Lehrer und sonstige Beteiligte einfach auch sehr unter Umständen sehr erleichtert sein können, wenn sie endlich einen Begriff oder einen Namen für das haben, was da los ist. Und dann hat man mit so einer Diagnose auch die Möglichkeit, Entlastungen zu schaffen oder zum Beispiel Hilfskräfte wie so Einzelfallbegleiter, Entwicklungshelfer genannt oder auch bestimmte Sonderregelungen durchzusetzen. Das ist natürlich alles schön und wichtig und gut, aber die Frage ist ja, wenn ein auffälliges, hochbegabtes Kind sozusagen, was aber nicht an einer Autismus-Spektrum-Störung leidet, vielleicht auch Unterstützung oder Einzelfallförderung braucht und es diese aber nur bekommt, wenn ihm eine Störung attestiert wird, dann funktioniert da ja irgendwas nicht oder läuft ja irgendwas falsch. Und deshalb muss man sich neben dem reinen Wunsch danach zu wissen, was los ist, also dem Kind einen Namen zu geben, auch immer vor Augen führen, dass jede Diagnose oder jeder diagnostische Schritt auch noch darüber hinaus psychologische Funktionen erfüllt. Im Erwachsenenalter können das übrigens so Aspekte sein wie Durchsetzung von Arbeitsunfähigkeits- bzw. Frühberentungsanträgen, und da eben eingebettet im System mit bestimmten Bescheinigungen oder Begutachtungen der, ja, der psychischen oder mentalen entwicklungsbedingten Gesundheit einem dann auch wiederum Türen öffnen oder Möglichkeiten schaffen der Entlastung. Das muss alles ganz genau abgewägt und im Einzelfall dann gut angeschaut werden. So, jetzt kommen wir aber erstmal nochmal dazu, wie sich diese Asperger-Phänomenologie überhaupt darstellt und woran die sich festmachen lässt. Die zwei Kernkriterien habe ich gerade schon genannt. Also wir haben einmal diese Beeinträchtigung im sozialen Kontext, also in der Interaktion. Das bezieht sich also darauf, dass wirklich so, ich sag mal, so intuitive Beziehungsmomente, die in einer gesunden zwischenmenschlichen Interaktion da sind, sowas wie Blickkontakt oder ja, in der Mimik und Gestik sich aufeinander beziehen. Das sind so Dinge, die fehlen. Also da spürt man dann in der Interaktion, dass so, ja, um es mal musiktherapeutisch zu bezeichnen, keine Schwingungsfähigkeit da ist oder eben keine aufeinander bezogene Interaktion stattfindet. Hier muss man natürlich differenzialdiagnostisch auch genau gucken, wie ist es mit so Aspekten wie das, was wir in der vorherigen Folge schon angeschaut haben, in puncto Neurotizismus, also vielleicht eine extreme soziale Gehemmtheit, Schüchternheit, wo eher eine Angst und eine Selbstunsicherheit zugrunde liegt. Und wo haben wir wirklich eine mangelnde Fähigkeit, wirklich soziale Reize oder Informationen zu erkennen und dann auch darauf zu reagieren? Und da ist auch eine kernzentrale Unterscheidung zu dem ja, sogenannten frühkindlichen Autismus, wo man wirklich auch sagen kann, da ist die Umgebung im Grunde für denjenigen gar nicht wirklich vorhanden. Also es findet gar keine wirkliche Reaktion statt. Zumindest nicht in dem Sinne, dass eine Interaktion oder eine Bezogenheit da ist. Und da ist wirklich nochmal der große Unterschied beim Asperger, dass natürlich schon soziale Prozesse da sind, aber ebenso dieses Feinsinnige oder dieses Aufeinanderbezogensein eben einfach nicht funktioniert. Das Zweite ist eben dieses mit diesen recht restriktiven oder auch repetitiven Verhaltensweisen. Also das können so bestimmte Abläufe sein, die immer wiederholt werden, aber auch eben so ganz, ganz stark ausgeprägte Spezialinteressen und Aktivitäten. Ist so ein typisches Bild ja auch gerne von ja, Kindern, die zum Beispiel vor der Waschmaschine sitzen und sich ganz genau im Detail angucken, wie das alles funktioniert und das auch stundenlang machen können. Und dann haben wir natürlich immer als Kriterium, dass ein klinisch bedeutsames Leiden eben da sein muss, besonders eben ja in den sozialen Bereichen oder dann später auch beruflich oder anderen Funktionsbereichen. Und das ist immer auch ausschlaggebend, um dann die Diagnose letztendlich stellen zu können. Und das Besondere beim Asperger ist eben auch, oder das Bemerkenswerte und warum es dann so häufig zu Fehldiagnosen kommt, wenn eigentlich nur in Anführungszeichen eine Hochbegabung vorliegt, dass eben Sprachfähigkeit und Intelligenz besonders ausgeprägt sein können. Man kann aber schon im Säuglingsalter diese Unterschiede, diese feinen Unterschiede in der zwischenmenschlichen Interaktion beobachten. Also dieses, dass weniger direkt in der unmittelbaren Kommunikation zur Bezugsperson reagiert wird, dass da weniger Bezogenheit ist. Also diese ganz feinen sozialen Hinweise und Nuancen, die häufig ja eben auch sehr subtil und unterschwellig ablaufen, die werden eben einfach nicht verstanden oder nicht in die Reaktion mit einbezogen. Und da sind wir jetzt auch schon bei einem ganz, ganz, ganz wichtigen Unterscheidungskriterium bzw. Merkmal, das dann letztendlich auch die Differentialdiagnose erleichtert. Denn wo wir darauf achten können, ist der Aspekt Empathie. Und das ist etwas, was beim Asperger-Syndrom ja, schwer zu erkennen ist, beziehungsweise schwer auszumachen ist, dass also eine Fähigkeit da ist, sich auch mitfühlend in den Gegenüber einzuschwingen, da haben wir das Wort wieder, und wie ich schon sagte, dann entsprechend auch darauf zu reagieren. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man dann bei der Diagnostik schaut, sind empathische Reaktionen und ist empathisches Verhalten beobachtbar? Also mitfühlen zum Beispiel auch bei Tieren, ja, bei Gleichaltrigen und in anderen Kontexten oder eben nicht. Interessant ist auch, dass die Asperger-Autisten häufig Schwierigkeiten haben, so ja, Dinge zu abstrahieren. Also sie können zwar sehr, sehr konkret und sehr detailverliebt und sehr anhaftend an das Logische sein, aber bei der Übertragung auf andere Situationen, also gelerntes Anwenden sozusagen, da können sie dann ins Schleudern geraten und das ist auch ein riesen Unterschied zu der reinen Hochbegabung, denn dort finden wir häufig eben auch als Kriterium diese besondere Fähigkeit, auch Problemlösekompetenz zu zeigen und eben gelerntes anzuwenden und auch zu übertragen. Und der Asperger-Autist nimmt auch alles sehr, sehr wörtlich. Also etwas, was gesagt wird, ist dann auch so und hat große Schwierigkeiten eben mit sowas wie Sarkasmus oder Ironie oder auch Redewendungen, Metaphern, die können gar nicht benutzt werden, weil die nicht verstanden werden. Es wird also alles sehr, sehr konkret, sehr direkt und sehr logisch benutzt. Was so ein bisschen, ja, ich sag mal, tricky ist, dass der hochintelligente Asperger-Autist natürlich aufgrund seiner ja, hohen Intelligenz sich häufig Fähigkeiten antrainieren kann, die er beobachtet in seiner Umgebung, also zum Beispiel dann eben auch im sozialen Kontext. Dass er also lernt, wie man sich zu verhalten hat, aber es erschließt sich ihm nicht der wirklich tiefere Sinn. Es ist eher dann über die kognitive Ebene so reguliert und angepasst, aber nicht wirklich aus so einem intuitiven sozialen Verständnis heraus. Und das macht es oft so schwierig, das zu erkennen, weil es nach außen hin manchmal gar nicht unbedingt sichtbar ist, sondern dann wirklich auf dieser Ebene der Empathie genau nachgefühlt werden muss. Ist denn da jetzt wirklich die Fähigkeit, sich einzufühlen bzw. in die Perspektive eines anderen zu versetzen oder nicht. Differentialdiagnostisch ist es im Grunde wichtig, dass man sich die Kinder in verschiedenen Kontexten anschaut bzw. sich deren Verhalten schildern lässt. Denn der Asperger-Autist, der zeigt sein Verhalten kontextübergreifend. Also egal, ob in der Schule, in der Familie oder in anderen sozialen Kontexten, werden diese Schwierigkeiten immer gleich beobachtbar sein. Wohingegen bei den Themen Hochsensitivität und Hochbegabung sich diese Auffälligkeiten oder dieses vermeintbar störende Verhalten eben in ganz bestimmten Situationen zeigt. Wenn das hochbegabte Kind aber beispielsweise mit gleichbefähigten oder gleichgesinnten Kindern zusammen ist, die auf gleicher Ebene kognitiv mit ihm unterwegs sind, wenn es in einer Umgebung ist, wo es sich sicher fühlt, wo es entsprechend gefördert und gefordert wird oder wo Ängste sehr wenig vorhanden sind, also eine Umgebung, in der Sicherheit dominiert, wie zum Beispiel im familiären Umfeld, dann kann es eben sein, dass beim hochbegabten Kind wirklich diese Schwierigkeiten sich rein auf den schulischen Kontext beziehen. Und da ist dann eben auch der große Knackpunkt zu schauen, wie gesagt, zeigt sich das Kind in allen Situationen mit seinen Phänomenen oder Merkmalen oder nur in bestimmten. Bei beiden Phänomenen steht die Theorie oder die Frage im Raum, ob es in der Verarbeitung von Reizen, also in der Filterung von Reizen und auch in der Verarbeitung von Reizen, bestimmte eben auch neuronale Besonderheiten gibt. Also sowohl bei den Autismus-Spektrum-Phänomenen als auch bei Hochbegabung und Hochsensitivität wird ja vermutet, oder das ist so aktueller Stand des Wissens, dass wir dort eben wirklich auch neuronal begründet einfach diese andere Reizverarbeitung annehmen können. Was auch interessant ist, ist in dem Bereich ihrer ganz besonderen Spezialinteressen können zum Beispiel hochbegabte Kinder, wenn man sie darüber befragt oder wenn sie selber darüber sprechen, auch genau reflektieren und erklären, was sie daran so interessant finden und können eben auch diese schlussfolgernden Gedanken und diese Übertragungsleistung vollziehen, wohingegen der Asperger-Autist wirklich so sehr an der Sache verharrt, dass er gar nicht auf eine andere Metaebene sozusagen hinauskommt und nicht darüber reflektieren kann. Das ist auch nochmal ganz interessant. So, auf der Verhaltensebene sind natürlich auch nochmal so Aspekte wie impulsives Verhalten oder Konzentrationsschwierigkeiten. Also ein Punkt, wo man bei Hochbegabung natürlich auch immer den Aspekt der potenziellen Unterforderung bzw. Langeweile immer im Hinterkopf haben muss, aber eben beim Asperger-Autismus sich auch zeigen kann, dass also situativ nicht angemessen reagiert wird, dass in puncto Konzentration auch noch geschaut werden muss, gibt es da eventuell noch eine zusätzliche ADHS-Problematik, was alles sehr, sehr schwer voneinander abzugrenzen ist, aber wo man eben bei genauer Kenntnis auch schauen kann, wie groß ist eigentlich der Leidensdruck und wie ich schon sagte, in welchen Kontexten zeigt sich das eigentlich. In der Motorik und Koordination, da gibt es häufig auch Auffälligkeiten, dass sie motorisch etwas ungeschickt wirken und auch manchmal sowas wie Gleichgewichtsschwierigkeiten haben oder Schwierigkeiten so in der Fein- und Grobmotorik, wenn es zum Beispiel darum geht, Schuhe zuzubinden oder mit dem Ball zu spielen. Und manchmal kann man auch beobachten, dass die räumliche Wahrnehmung anscheinend etwas eingeschränkt ist. Das wird zurückgeführt auf sogenannte Mängel in den sogenannten exekutiven Funktionen. Das sind alles die Funktionsbereiche im Hirn, die für die Selbststeuerung vorhanden sind oder wichtig sind. Und da scheint eben dann auch eine neuronale Ursache mitzuliegen. Nun fasse ich noch einmal abschließend zusammen, welche Kriterien denn nun eigentlich eine Unterscheidung so schwierig machen können, beziehungsweise welche Phänomene sowohl beim Asperger-Autismus als auch bei hochbegabten Kindern zu beobachten sind. Und da haben wir ganz allen voran, wie auch schon gesagt, die sensorische Überempfindlichkeit oder überhaupt die hohe Sensitivität, die dann eben auch zu physischen, aber auch psychologischen Erschöpfungszuständen führen kann. Und das folgt natürlich den gleichen Prinzipien, die wir auch schon in der vorherigen Folge uns angeschaut haben. Also da natürlich mangelnde Regulation den eigenen Ruhebedürfnissen entsprechend nach in Systemen wie Schule oder anderen Kontexten nachgegangen werden kann, da dann eben eine schnellere Erschöpfung und Ermüdung aufgrund von Reizüberflutung die Folge sein kann. Damit einhergeht dann natürlich auch die Überempfindlichkeit gegenüber der spezifischen sensorischen Reize, also alles, was so über die Sensorik reinkommt, ne? Licht, Farben, Geschmack, Gerüche, Berührungen, das eben, was man auch so ja, klassisch unter Hochsensibilität vielleicht verstehen würde, fällt da eben genauso rein und beruht eben auch auf der Reizüberflutung. Häufig zeigen diese Kinder ein ja, sehr redegewandtes verbales Verhalten. Sie haben also einen großen Wortschatz und können auch mit ihrem ungewöhnlichen Humor ja, das häufig überspielen oder die Defizite überdecken und fallen eben auch durch tiefgründige Fragen und durch immer wiederkehrendes Nachfragen und den Dingen auf den Grund gehen wollen auf. Das hohe Maß an Gerechtigkeit ist natürlich auf der einen Seite beim hochbegabten Kind auch der hohen Empathiefähigkeit geschuldet, also wirkliches Mitfühlen und dann auch Gerechtigkeitsgefühle entwickeln. Beim Kind mit Asperger-Autismus stehen da eher logische Aspekte im Vordergrund, dass sich also überlegt wird, wenn bestimmte soziale Ungerechtigkeiten wahrgenommen werden, dass das im Grunde unlogisch ist, was dort beobachtet wird und dann eben das nicht verstanden wird und auf Gerechtigkeit beharrt wird oder gepocht wird. Zeigt sich also bei beiden in einem hohen Maß an Besorgnis auch um Gerechtigkeit, aber mit unterschiedlichen Verarbeitungsursachen sozusagen. Auch die Asperger-Autisten sowie hochbegabte Kinder können ein ausgezeichnetes Gedächtnis haben, sich also wirklich auch an detailgenaue Fakten oder Zusammenhänge erinnern. Und beiden oder den Kindern ist auch gemeint, dass sie eben auch vom Umfeld eher als anders oder sonderbar oder ja eben auffällig wahrgenommen werden können. Nun möchte ich noch was zum Aspekt asynchrone Entwicklungsverläufe sagen. Das finden wir nämlich auch oder können wir auch in beiden Gruppen vorfinden. Und dabei geht es immer um das Phänomen, dass bestimmte Fähigkeitsbereiche oder eben Entwicklungsbereiche in ja, ich sag mal, der Geschwindigkeit der Entwicklung anderen deutlich voraus sind. Also das klassische Beispiel so, dass bestimmte Zusammenhänge oder Dinge eben kognitiv schon erfasst werden können oder begriffen werden, aber in der Umsetzung eben noch nicht ausgeführt werden können, zum Beispiel motorisch oder eben im sozialen Kontext. Und dass dann so eine, also die Kinder selber so eine Dissonanz merken und spüren, dass sie irgendwie ja nicht in sich schlüssig sich anfühlen, sondern dass da irgendwas dem anderen hinterherhinkt. Und das ist ein sehr spannungsgeladener Zustand oder ein sehr spannungsbehaftetes Gefühl, was auch zu viel Frustration und Wut und ja, unangenehmen Affekten auch beitragen kann. Das sollte immer berücksichtigt werden, wenn es auch um so Fragen nach Entwicklungsdiagnostik geht. Also haben wir hier wirkliche Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsstörungen vielleicht sogar, oder liegt es vielleicht eher daran, dass in bestimmten Bereichen die Entwicklung schon besonders fortgeschritten ist und das wiederum dann nicht zu dem Rest sozusagen passt. Das ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt auch. So, zu den Unterscheidungen des Asperger-Autismus und Hochbegabung wurde zwischendurch jetzt auch schon so einiges immer mal wieder eingeworfen. Zusammengefasst eben nochmal, ja, die Hochbegabten können schon mit Veränderungen umgehen. Sie haben da vielleicht Angst oder Unsicherheiten, sind aber nicht mangels Fähigkeit, sich auf neue Situationen einzustellen. Das ist bei dem Asperger-Autismus ein ganz anderer Aspekt. Da wird wirklich Veränderung von Abläufen, Umgebung wirkt eben extrem also geht extrem viel Struktur verloren und auch Sicherheitsgefühl. Und da ist eben der Umgang mit Veränderungen oder Abänderung von Abläufen ist da massiv überflutend und kann ja richtig schwierig sein. Hochbegabte Kinder unter sich zeigen in der Regel keine sozialen Auffälligkeiten oder Schwierigkeiten, wenn sie gemeinsame Interessen eben ausleben können, wenn sie sich auf gleicher Ebene begegnen und auch eben diese Spiegelfunktion in anderen Kindern spüren. Also wenn sie wirklich auch sehen, da ist ein Gegenüber, von dem eben was auf gleicher Ebene zurückkommt und nicht immer dieses Gefühl, nirgendwo andocken zu können. Und das ist wirklich der entscheidende Knackpunkt. Also wie verhalten sich die Kinder im Umgang mit Gleichbefähigten, Gleichaltrigen und in verschiedenen Kontexten? Und daran sollte sich auch die Leitdiagnostik orientieren. Das hochbegabte Kind, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, was vorhin schon gesagt wurde, kann eben Redewendungen verstehen und kann auch darüber lachen und kann die eigenen Spezialinteressen wirklich sehr kreativ und komplex auch nutzen und damit umgehen und vor allen Dingen eben auch darüber sprechen, reflektieren und erklären. Wir halten also fest, eine Asperger-Diagnose, die sollte nie leichtfertig und vor allen Dingen nicht vorschnell gestellt werden. Wir sind hier in Bereichen, wo wir wirklich von sehr tiefgreifenden Störungen sprechen. Und da muss schon genau betrachtet werden, ob zum Beispiel gerade auch bei sehr introvertierten Kindern, die eventuell einfach diese hochbegabte Veranlagung mitbringen und darüber hinaus von ihrer Persönlichkeit, von ihrem Persönlichkeitsstil einfach phänomenologisch den Asperger-Kernmerkmalen sehr ähnlich sind, nicht fälschlicherweise in diese Schublade gesteckt werden. Denn wie ich ganz am Anfang sagte, wir müssen uns immer vor Augen führen, Diagnosen bedeuten immer auch ein Stück weit Stigmatisierung. Sie bedeuten immer auch ein Stück weit, dass die Person eine Rückmeldung von außen bekommt, dass mit ihr was nicht okay ist, dass sie eine Störung hat, eine Krankheit hat, etwas, das herausgefunden und im besten Fall behandelt werden muss. Und das macht ganz, ganz viel mit dem Selbsterleben von einem Kind, gerade wenn es eben fälschlicherweise diagnostiziert wird und als hochbegabtes Kind das alles noch viel, viel intensiver und mehr mitbekommt. Das kann bis zum Erwachsenenalter dann schon verheerende Folgen haben. Wenn das Kind zum Beispiel auch wahrnimmt, wie es bei anderen ankommt, beziehungsweise vielfach auch seine eigene Wirkung im sozialen Kontext hinterfragt und reflektiert, zum Beispiel abends im Bett liegend im Gespräch mit der Mutter, Mama, irgendwie mag mich keiner, ich habe Angst, keine Freunde zu finden. Das ist eine eindeutige Reflexion über das eigene Sozialverhalten, was ein Asperger-Autist nicht kann und auch nicht macht. Und das sind so die kleinen Hinweise, die ja auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern über Fremdeinschätzung eben genauestens eruiert werden müssen. In einer Unterhaltung mit einem Asperger-Autisten versuchte er mir zu beschreiben, wie seine Art zu denken sich anfühlt. Und er sagte, an Äußerlichkeiten halte er sich nicht fest. Es wird alles abstrahiert und auf den Kern zurückgeführt. Konkretisierungen sind wenig interessantes Beiwerk. Aber damit haben natürlich auch viele andere Menschen Schwierigkeiten, die nur konkret denken können. Wenn also zum Beispiel ein Phänomen gedanklich in einer bildlichen Form ausgedrückt wird, dann geht es dabei immer um das Prinzip, was im Vordergrund steht. Ähnlich ja, mathematischen Prinzipien oder naturwissenschaftlichen Gesetzen. Er sagte zum Beispiel auch, dass es ihn furchtbar aufrege, wenn Menschen logische Fehler machen, auch in ihrer Argumentation. Das könne er dann kaum ertragen und regt ihn total auf. Also diese Fehler in der Logik wahrzunehmen und dann bei anderen vermehrt zu bemerken und mitzukriegen, ist ja ein schwer auszuhaltender Zustand. Soweit nun erstmal zu diesem Themenbereich und dem Versuch, verständlich aufzuzeigen, wo die Tücken liegen und wo genau hingeschaut werden muss in der Betrachtung und in der Suche nach Erklärungen. Wir wollen da auch noch ein bisschen bei bleiben und uns des Weiteren noch mit der ADHS-Diagnose befassen, also der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. die vielfach auch bei Kindern als Diagnose zur Anwendung kommt. Und auch da wollen wir genau überlegen oder aufzeigen, was die Hochsensitivität oder Hochbegabung dafür eine Rolle spielen kann und was beim diagnostischen Prozess genau differenziert betrachtet werden muss und sollte. Aber bis dahin verbleibe ich nun erstmal mit besten Grüßen, wünsche alles Gute und sage bis zum nächsten Mal, deine Britta.